wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 31. Oktober 2022. Heute ist auch Halloween, aber darüber haben wir im Abendgebet gestern gesprochen, denn eigentlich ist Samhain. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, kurz zum Wetter. Wir haben heute wieder einen sonnigen Tag. Es wiederholt sich, tut mir leid, und ewig grüßt das Murmeltier. Der See changiert in silbergrau mit fast einem stahlartigen Changieren. Also das ist also schon so ein bisschen dunkles Stahl. Das sieht wirklich interessant aus, ganz spannend.
Also wie man einen See so unterschiedlich spannend überhaupt beschreiben kann, das werde ich im Leben nicht verstehen. Aber du schaffst das, du kannst das. Vor allem, was du immer wieder schaffst, ist das zu ignorieren, was ich anspreche. Ich habe über Samhain gesprochen, das keltische Fest, auch Allerheiligen genannt. Man gedenkt den Toten und das ist inzwischen zu Halloween ausgeartet, Andreas, ein Fest, das wir beide als Kinder noch gar nicht kannten.
Nein, und nun ist es so, dass wir auch noch nicht viel Kälte haben in dieser Jahreszeit und deshalb beschäftigen wir uns auch noch nicht so mit den Kälten, ich zumindest nicht, aber das lässt sich, glaube ich, davon nicht ableiten, oder habe ich das falsch verstanden?
Du hast alles richtig verstanden. Wer mehr darüber wissen möchte, bitte das Abendgebet von gestern hören. Wir haben heute einen etwas anderen Ablauf, deswegen bin ich vielleicht auch so kurz und knapp, du nämlich auch, lieber Andreas. Wir machen heute zwei Podcasts, einen regulären Stabil durch den Wandel, den gibt es jetzt. Der wird aber etwas kürzer sein, weil wir eine andere Thematik heute aufgreifen möchten und das ist das Unternehmen BASF. Und dieses BASF-Unternehmen schwankt. Es sieht so aus, als ob es nach China verkauft wird. Also vielleicht noch nicht in Gänze, aber erste entscheidende Schritte werden dazu getan. Und wir wollen uns mit der Historie dieses wirklich riesigen Unternehmens beschäftigen. Aber dies erst im zweiten Podcast heute. Ihr bekommt heute hier, was den Stabil durch den Wandel angeht, eine abgespeckte Form. Und wir beginnen mit einem Thema vom Wochenende, Andreas, nämlich dem Rentensystem in Deutschland, welches, wie es nun heißt, vor dem Kollaps steht. Und das sagt Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, der sagt, in 5 Jahren wird das Rentensystem nicht mehr finanzierbar sein. Natürlich auch angesichts der vielen Krisen in den letzten 3 Jahren, in die die Welt, vor allem auch Deutschland, wie durch Zufall hineingeführt wurde.
Ja, ich finde das interessant, dass dann gleich wieder reingeschoben wird aufgrund der letzten 3 Jahre und zum Schluss bleibt dann der Russe noch übrig und vorweg war es dann eben halt Corona, in Wirklichkeit waren es die Corona-Maßnahmen. Diese Argumentation der bevorstehenden Pleite des gesetzlichen Rentenversicherungssystem, übrigens nicht staatlich. Es wird gern als staatliche Rente bezeichnet, aber der Staat zahlt es gar nicht. Das zahlen alle Arbeitenden im Prinzip Menschen. Und da genau liegt schon das Problem, weil durch technischen Fortschritt immer mehr Menschen arbeitslos werden, allein aufgrund dieser Tatsache. Und die Maschinen, die jetzt günstiger und schneller arbeiten als die Menschen arbeiten ja in der Entwicklung an ihrer eigenen Arbeitslosigkeit. Ja, und das führt natürlich dazu, dass dann nicht mehr genügend Rentenbeiträge in die Rentenkassen reinkommen nach dem Umlageverfahren, weil die Maschinen eben keine Rentenversicherungsbeiträge zahlen müssen. Das heißt, ein Wettbewerbsvorteil der Maschinen gegenüber den Menschen. Und das ist das, was ich immer sage, die Wirtschaft sollte den Menschen dienen und nicht umgekehrt.
Aber wenn ein Land nicht mehr genügend Menschen hat und auch nicht mehr genügend Menschen nachgeboren werden, die dieses Rentensystem, das ja auf sogenannter Generationengerechtigkeit aufgebaut ist, noch überhaupt ableisten können. Wie sieht's denn dann aus?
Ich glaube gar nicht mal, dass es eine Problematik ist der geborenen Menschen, sondern dass die Produktivität nicht herangezogen wird, die auch für die Rentenbeiträge der Menschen zuständig ist, sondern die immer mehr Arbeitslosen, die auf den Markt kommen, führen zu immer weniger Arbeitenden. Und wenn die sich genau dann mit dieser Rentenversicherungsproblematik, wenn sie die schultern sollen, dann wird es eben halt eng. Aber du hast natürlich völlig recht. In Anbetracht der Tatsache, dass wir die geburtenstarken Jahrgänge jetzt haben, die jetzt nicht nachkommen, und auf der anderen Seite eine Deindustrialisierung, die zusätzlich noch als Turbo, als Booster quasi funktioniert für einen Kollaps des Rentensystems, Der Kollaps des Rentensystems ist seit den 70er Jahren, 1970er Jahren bekannt. Ich habe 1984 schon Aufsätze darüber geschrieben und nicht nur ich, sondern viele andere auch. Und es ist eine logische Geschichte, die auf uns jetzt zukommt. Und wenn jetzt alle überrascht sind und sagen, das liegt an den letzten 3 Jahren, dann ist das schlichtweg falsch.
Der Arbeitgeberpräsident Dulger, der hat der Bild-Zeitung ein Interview gegeben und die haben dann gefragt, ob er dafür plädiere, das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre hochzusetzen, um das Rentensystem zu retten. Und da sagt er, nee, davon halte er nichts, jetzt irgendeine Zahl in den Raum zu rufen. Er finde es besser, das Renteneintrittsalter zu dynamisieren. Und auf die Frage, was das heißt, antwortet er, das Renteneintrittsalter sollte an die Steigerung der Lebenserwartung gekoppelt werden. Es darf nicht sein, dass die weiter wachsende Lebenserwartung zu einem immer noch längeren Ruhestand führt. Es geht darum, längere Zeitabschnitte zu betrachten. Mittel- und langfristig wird die Lebenserwartung weiter deutlich steigen. Bevor ich dich frage, was du davon hältst, Andreas, wollte ich einwerfen, dass ich gerade gelesen habe, dass die Lebenserwartung derzeit gar nicht weiter steigt.
Das ist einmal das Problem, was mir auch gleich einfällt. Seit 2021, zufälligerweise, als wir auch dann mit neuen mRNA-Behandlungen versehen wurden, aber das ist Zufall, das hat nichts miteinander zu tun, ist auch die Sterblichkeitsrate nach oben gegangen. Also damit ist das die Situation eine andere und könnte das Problem noch verschärfen. Auf der anderen Seite, ich finde das interessant, nochmal, dass niemand, egal der jetzige Arbeitgeberpräsident und alle, wie sie mal da waren, übrigens auch alle Wissenschaftler der großen Universitäten, dass sie die eigentliche Problematik, nochmal, die ich gerade beschrieben habe, nicht erkennen, sondern nur irgendwelche Symptombehandlungen führen. Ja, erkennen wollen, hast du gerade eingeworfen und das ist völlig richtig. Die Ursache liegt darin, dass die Produktivität nicht herangezogen wird oder auch der wirkliche Reichtum, sondern die arbeitenden Menschen, die sich selber mehr oder weniger sich überlassen bleiben und durch die Umverteilung des Geldes mehr oder weniger automatisch, also strukturell gewissermaßen oder noch besser geplant, in die Armut geraten müssen. Es ist eine ganz logische Geschichte, die hier abläuft, mathematisch einfach zu verstehen. Aber niemand traut sich, den Finger in die Wunde zu legen und das Thema Rente überhaupt ernsthaft anzugehen.
Ja, danke für die Ausführungen wie bisher. Ich bin gespannt, wie das Thema weitergeht. Es wird ja auch noch dieses sogenannte Bürgergeld diskutiert. Hast du dazu noch eine Idee?
Naja, Bürgergeld ist genau das, was man dann als Kampfansage gegen die EZB bezeichnen muss. Also Bürgergeld bedeutet ja, dass die Menschen das Geld bekommen, was sie an Steuern zahlen müssen. Man nennt es dann eben halt Sondervermögen. Also wenn ich beispielsweise 1 Milliarde Schulden habe, könnte ich natürlich auch sagen, ich habe 1 Milliarde Sondervermögen. Wenn ich das meinem Banker erkläre beispielsweise, dass ich sage, passen Sie mal auf, ich habe ja noch 1 Milliarde Sondervermögen, dann fragt er wahrscheinlich, ob ich noch alle auf dem Christbaum habe. Das sind Schulden, die ich hätte. Aber der Staat rechnet da einfach mit ganz anderen Methoden. Nein, also unterm Strich gesehen ist es so, dass wenn jetzt der Staat noch zusätzliche Schulden macht, um den Menschen ihre eigene Fehlpolitik erträglicher zu machen, das ist, was dahinter steht, was zu einer überhöhten Verschuldung führt und vor allem zu einer erhöhten Geldmenge. Denn durch Schulden entsteht erst das Geld und damit wird die Inflation angetrieben. Und wenn die Inflation angetrieben wird und auf der anderen Seite die EZB versucht, durch erhöhte Zinsen gegen die Inflation anzukämpfen, dann kämpfen sie gegeneinander. Das heißt, die können die Zinsen ansteigen lassen auf 10%. Also meine Prognose, Hypothekenzinsen für eine Immobilie, 11, 12, 13% im Jahr, wird wieder ganz normal werden. Hatten wir übrigens 1989 auch, mit einem Unterschied. Damals sind die Immobilien extrem in ihrem Preis gestiegen und insofern war da natürlich eine gute Entwicklung. Zurzeit haben wir fallende Immobilienpreise und steigende Zinsen. Das läuft eben halt gegeneinander. All diese Verwerfungen spielen hier eine Riesenrolle. Wir haben eine Fehlpolitik par excellence, so einfach lässt es sich zusammenfassen.
Danke. Wir gehen in die nächste Thematik, wobei wir eigentlich bei Belastungen und Elend, was die Bevölkerung angeht, bleiben. Es ist jetzt in den letzten Tagen, gerade am Wochenende, in verschiedenen Mainstream-Medien darauf hingewiesen, wie Herr Habeck, dein Lieblingssuperminister, die Menschen angelogen hat. Und zwar, was den Weiterbetrieb der AKW angeht. Und Herr Habeck hatte ja also angekündigt, die Grünen alle, deine Lieblingspolitikerin Ricarda Lang, hatte das auch so aus voller Seele immer wieder bekräftigt, dass das keinen Sinn macht, dass die weiterlaufen oder wenn, dann nur ganz kurz. Und Deutschland habe auch kein Stromproblem. Das hat Robert Habeck vor kurzer Zeit noch behauptet. Eine ganz gute Zusammenfassung hat der Pleiteticker über diesen Verlauf hier veröffentlicht, denn diese Aussagen werden von dem Pleiteticker, was Herrn Habeck, Frau Lemke als Umweltministerin oder die Grünen-Chefin Ricarda Lang angeht, als Lüge bezeichnet. Es gibt nämlich 166 Dokumente aus Umwelt- und Wirtschaftsministerium und die wurden aufgearbeitet von der Welt am Sonntag und von Cicero. Und diese beiden haben sich zusammengetan, diese beiden Medien, und haben Frau Lemke als Umweltministerin aufgefordert, eben brisante Informationen, diese Dokumente herauszugeben, auszuhändigen. Und die haben sich lange gewehrt und sich verweigert. Auch Herr Habeck hat sich dagegen gestellt und sein Wirtschaftsministerium. Aber sie sind gesetzlich verpflichtet dazu, wollten aber trotzdem verschleiern, was die Welt dann dennoch belegen konnte, nämlich, dass die Grünen uns in der Atomdebatte belogen haben. Die Akten zeigen nämlich, wie Habeck und Co., hier heißt es wörtlich, ihre krude Anti-Atom-Ideologie über die Versorgungssicherheit in Deutschland stellten, und zwar gegen den Rat ihrer eigenen Fachleute. Andreas, ich betone das deswegen, weil heute noch vieles darüber diskutiert werden wird, auch in dem nächsten Sonderpodcast, dass dies alles extremste Folgen auf die Industrieproduktion und auf den Industriestandort in Deutschland haben wird. Sodass man sich fragt, steckt Vorsatz dahinter? Das müssen die doch alles wissen, welche Folgen das hat.
Naja, und vor allem steckt auch Vorsatz aus meiner Sicht in der Scheinheiligkeit dieser medialen Aufarbeitung. Jetzt haben sie uns belogen. Das Wissen auch die Medien schon seit Jahren. Nicht, dass das belogen ist, sondern wie die Zusammenhänge sind. Und die Medienvertreter, die haben auch seit Jahren Informationen von hochrangigen Wissenschaftlern und von Experten, die genau diese Situation vorhersagen konnten, die jetzt gerade läuft. Man wartet allerdings auch auf medialer Seite, ich muss das hier ganz deutlich sagen, man wartet dann im Prinzip, bis der Point of No Return überschritten ist und dann tritt man plötzlich auf im Rahmen des Systems nach dem Motto, plötzlich funktionieren die Medien wieder als Korrektiv und als Finger in die Wunde Leger und sagen, guck mal, die haben uns belogen. Und das ist eigentlich das Dramatische, weil ich hier eine Verbindung sehe zwischen der Politik und den Medien. Und das ist das, was mich da noch fast ein bisschen wütend und zornig macht, wenn ich das sehe, wie das hier funktioniert. Und es ist natürlich richtig, alle haben gewusst, dass wir deindustrialisieren, alle haben gewusst, dass Politiker an die Macht gekommen sind oder zumindest die Macht repräsentieren, so ist es richtig, die von diesen Zusammenhängen keine Ahnung haben. Wir haben einen Bundeswirtschaftsminister, der keine Ahnung hat im Prinzip von Wirtschaft. Das hat er bewiesen. Wir haben eine Außenministerin, die in ihrem Leben noch nie ihren Unterhalt wirklich ganz normal mit Arbeit verdienen musste. Wir haben im Prinzip ein Sammelsurium in einem Kabinett, wo es mich persönlich graust. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn solche Dinge dabei rauskommen. Aber es gibt in den Ministerien und es gibt in den großen Presseorganen, in den Medienanstalten unheimlich viele Experten, die die Zusammenhänge sehr wohl kennen und hätten es schon längst vorher machen können, darauf hinweisen.
Naja, manche haben es gemacht, wie Stefan Kuhn, der bei Herrn Seehofer im Innenministerium und er war für Krisenstäbe zuständig und hatte ja schon vor weit über 2 Jahren ein Krisenpapier herausgegeben. Damals war ursächlich die Mikrobenpandemie für den Zusammenbruch der Wirtschaft zuständig und übrigens für den seelischen Zusammenbruch der Gesellschaft. Der ist rausgeflogen, aber diese Umstände hat auch die Welt schon vor vielen Monaten herausgearbeitet und veröffentlicht. Und auch heute haben die wieder einen Bericht veröffentlicht, wo sie auf Stefan Kuhn hinweisen um überhaupt in die Problematik hineinzukommen. Ich möchte einfach nicht so ganz pauschal draufhauen, sondern gerade diese Arbeit von der Welt und übrigens auch von Cicero ist wirklich sehr wichtig jetzt, dass doch endlich das Licht der Wahrheit in die Dinge hineinschaut. Genauso wie die Bild-Zeitung jetzt immer öfter kritische Runden auch in diesem Fernsehformat zulässt, wo Leute zu Wort kommen, denen vor 2 Jahren noch der Maulkorb umgebunden war. Das heißt, es dauert länger, der Schaden ist natürlich da und auch was Deutschland und den Industriestandort angeht, haben wir bereits extremste Schäden zu verzeichnen. Wir haben hier so viele Meldungen immer eingestellt von sterbenden Bäckereibetrieben, Schlachtereien, von Landwirten, die nicht mehr wissen, wie sie ihre Betriebe noch aufrechterhalten können, von Tischlern, von Handwerkern. Das heißt, es ist ja schon im Dutten. Und wenn ich das so locker dahin sage, dann sage ich das deswegen, weil Humor ist, wenn man trotzdem lacht, weil es echt wehtut.
Richtig, und es sind nicht nur einfach irgendwelche Schäden, sondern es sind viele irreversible Schäden. Und wenn es um Unternehmen geht, die 85% aller Arbeitskräfte stellen in Deutschland, dann ist das ja nicht nur irgendeine Kleinigkeit, sondern schon eine sehr große Geschichte. Und ich meine natürlich jetzt auch nicht pauschal alle Medien. Gerade wenn wir uns jetzt über die Welt unterhalten, die aus meiner Sicht immer wieder versucht, das Maximum an Möglichen rauszuholen, ohne gegen die Wand zu laufen. Nichtsdestotrotz, es gibt eine große Medienlandschaft außerhalb dieser wenigen wie Cicero und Welt, die versuchen, da noch ein bisschen gerade zu sein und Rückgrat zu zeigen, die einfach genau das Gegenteil machen. Ich denke da, als der Herr Kohn damals, der ja verantwortlich war für die kritische Infrastruktur in Deutschland und eine dramatische Prognose, und zwar unter Berücksichtigung und auch entsprechender Beweismaterialien von wirklich den hochrangigsten Wissenschaftlern, die der Westen mitzubieten hat, hat auf die Dramatik hingewiesen, die wir heute übrigens gerade erleben. Und er ist von den meisten Medien totgeschwiegen worden. Und es wurde mehr oder weniger, ja, ich sage mal, in so einem allgemeinen Einklang, in einem Schulterschluss eben weggedrückt und weggebügelt. Und das sind für mich genau diese Dinge. Die Machtpyramide besteht aus dem Finanzsystem und den Medienanstalten und dann kommt eine lange Ecke gar nichts und dann erst kommt die Politik und die Mitarbeiter. Das heißt, die Politiker sind nicht diejenigen, die jetzt gelogen haben, sondern den stelle ich jetzt einfach in Frage, ob sie überhaupt die Kompetenz verstehen, irgendetwas verstanden haben von dem, was sie da machen. Entscheidend ist, es gibt offenbar Strukturen der Macht, die so starke Eingriffe haben, dass sie mehr oder weniger alle Medienstrukturen und so in sich vereinnahmen. Und das macht mir einfach Sorge und das wird immer deutlicher.
Ja, und währenddessen geht es im Wirtschaftsministerium noch weiter mit der Blockade beziehungsweise mit der Lüge, wie die Grünen also in der Atomdebatte gelogen haben sollen. Und das haben sie auch, denn die Akten zeigen, dass gegen den Rat der eigenen Fachleute Herr Habeck, also gegen seine Experten, den Weiterbetrieb der verbliebenen AKW abgeblockt hat, während die gesagt haben, es ist die einzige richtige und vernünftige Entscheidung. Aber Habeck hat das ignoriert, genauso wie das Umweltministerium, das einen Brief der Fachleute aus dem Wirtschaftsministerium direkt in den Papierkorb geworfen hat und die Worte der Experten einfach ignorierte. Und als der Chef der ministeriumsnahen Gesellschaft für Reaktorsicherheit den Atomausstieg kritisierte, bekam er, so heißt es hier von Umweltstaatssekretär Christian Kühn von den Grünen, kurzerhand einen Maulkorb verpasst, sodass er sich nicht mehr äußern durfte.
Ja, und das heißt eben halt, Ideologie der Partei geht definitiv vor den Menschen, die in einem Land leben. Und damit lässt es sich auf einen Punkt mehr oder weniger zusammenstellen.
Es sind historische Entwicklungen, man muss es einfach so sehen. Und wenn man sich so einzelne Meldungen anschaut, von den ganzen Firmeninsolvenzen und Pleiten, mal abgesehen, was das für gesellschaftliche Auswirkungen hat, also beispielsweise wird ja jetzt überall der Strom gespart, überall wird der Strom auch abgeschaltet, zum Beispiel auch in deiner ehemaligen Heimat, wie auch meiner, Andreas. Die niedersächsischen Städte, meldet der Pleiteticker, schalten die Lichter aus, um Energie zu sparen. Der Stern berichtet über eine Auflistung von mehreren Städten in Niedersachsen, die jetzt Teile ihrer Städte abschalten, also die Lichter abschalten. und Wahrzeichen, Denkmäler werden nicht mehr beleuchtet. Dann in Hannover, das sind ja über 500.000 Einwohner, wird schon ein bisschen länger, jetzt schon einige Wochen, auf das Anstrahlen von Sehenswürdigkeiten und weiteren Bauwerken komplett verzichtet. Das Rathaus bleibt dunkel. In Hildesheim, Wolfsburg, Osnabrück, die Großstädte in Niedersachsen, da werden die Denkmäler ganz oder teilweise im Dunkeln gelassen. Und was die Straßenbeleuchtung angeht, da macht man auch nicht mehr Halt. Also erstens wird die Helligkeit der Laternen verringert und man schaltet die Straßenbeleuchtung abends später ein und morgens früher aus. Mit einer möglichen Gefährdung der Sicherheit für die Menschen und auch für den Verkehr habe das Ganze nichts zu tun.
Ja, das ist ziemlich sicher. Und wenn wir dann sehen, dass wir seit 2015 eine sehr starke steigende Gesamtkriminalität haben, massive Übergriffe, viele sich nicht mehr raustrauen. Das in kleinen Städten, diejenigen, die älter sind und versuchen, sich mal 20 Jahre zurückzuerinnern, die können eigentlich nur in ein Erschrecken zusammenzucken und denken, Himmel, was hat sich in den letzten 20 Jahren eigentlich getan? Wie konnte das alles so passieren? Und ich glaube, das geht vielen Menschen so. Aber der Unterschied ist natürlich, ein Politiker, der kann sich seine Bodyguards leisten, der läuft dann durch die Weltgeschichte und ist mit gepanzerten Limousinen unterwegs. Der normale Bürger muss aber dann zu seiner Arbeit gehen oder zu seinem zweiten und dritten Job, den er noch haben muss, um überhaupt die Stromrechnung bezahlen zu können, und ist dabei noch Gefahren ausgesetzt, weil er abends spät noch arbeitet und im Dunkeln dann nach Hause geht durch Städte. Es ist aus meiner Sicht einfach schäbig, wenn man solche Dinge auch hier so entscheidet.
Und währenddessen leidet Deutschland unter einem Zustrom von Migranten aus allen möglichen Ländern. Und es gibt offenbar auch gar keine Grenzkontrollen mehr. Also Express.at meldet zum Beispiel, dass an der Grenze zu Österreich wiederholt tausende Migranten pro Woche einreisen. Die meisten sind junge Männer, kommen aus Afghanistan, aus Tunesien, aus Marokko. Dann meldet die Bild-Zeitung, dass die Schweiz hunderte ankommende Migranten, die in andere Länder reisen wollen, weiterschickt nach Basel an die Grenze zu Deutschland und Frankreich. Und eine Polizeisprecherin wird in St. Gallen hier zitiert gegenüber der NZZ und sagt, ja, wir erlauben formell die Weiterreise. Auch hier handelt es sich um junge Männer, meist aus Afghanistan, heißt es hier. Und die Berichte, die hier so veröffentlicht werden zum Thema illegale Einreise, die werden damit insofern so bewertet, dass die Schweiz ein reines Durchwinken macht und damit also dem Schengen-Raum großen Schaden zuführt. So wird zum Beispiel die Vizevorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Andrea Lindholz, zitiert, Andreas, aber wir lesen es eben auch über alle Routen, über die Balkanroute und über Tschechien und so weiter. Es gibt einen ungebremsten Zustrom. Manche öffentliche Organe sprechen davon, dass es sogar noch schlimmer sein soll als 2015. Und man hat einfach das Gefühl, dass eine Innenministerin Nancy Faeser und auch ein ganzes Ampelkabinett überhaupt kein Interesse daran hat, irgendetwas an dieser besorgniserregenden Situation zu verändern.
Naja, das sieht man spätestens bei Nancy Faeser an dem Punkt, als in Ludwigshafen dieser Mord stattfand, beispielsweise, wo einem Mann noch die Hand abgehackt wurde und alles solche Sachen und von ihr dann mehr oder weniger gar nichts kam. Und das zeigt ja schon ein gewisses Bild auch des Verständnisses, was diese Menschen ausbringen. Was ich auch spannend finde, ist, dass man gar nicht von Flüchtlingen mehr redet, sondern nur noch von Migranten. Und Migranten haben also keinen Flüchtlingsstatus, denn Flüchtlinge sind nach der Genfer Flüchtlingskonvention klar definiert. Die müssen wegen ihrer Rasse, wegen ihrer Hautfarbe oder anderer Dinge eben halt diskriminiert sein, ihrer sexuellen Orientierung zum Beispiel, alles diese Dinge spielen eine Rolle. Und dann gelten sie als Flüchtlinge. Dadurch, dass es aber nun dieses Abkommen, dieses Migrationsabkommen gab, nämlich den Migrationspakt, wo Frau Merkel sich mit afrikanischen Diktatoren zum Beispiel getroffen hat und hat mit denen dann gemeinsam einen Deal gemacht, dass die Leute quasi mehr oder weniger dann nach Europa reinkommen können. Und zwar ohne den Status des Flüchtlings zu haben, sondern einfach nur als Migrant. Und so haben wir natürlich diesen Zufluss dann. Und das Interessante ist, dass diese Dinge auch nicht mehr hinterfragt werden. Und jetzt haben wir natürlich einen Punkt erreicht, wo auch hier der Point of No Return überschritten ist. Jetzt ist 11:55, man kann das nicht rückgängig machen. Und jetzt müsste man zumindest versuchen, ein Krisenmanagement in Gang zu bringen. Aber derjenige, der das fordert und sagt, passt mal auf, wir haben jetzt Probleme, die zum Beispiel die Sicherheit in Deutschland betreffen. Wir müssen jetzt irgendetwas tun. Selbst das gilt ja schon wiederum als rassistisch. Und da wird es dann irgendwann eng, wenn man Probleme überhaupt nicht mehr ansprechen darf. Und das sind autokratische Strukturen, die ich hier ganz deutlich interpretieren muss.
Ja, nochmal ganz kurz zurück zum Energiesparen. Also wenn ihr ja sagt, okay, wir sollen nicht mehr so viel fliegen, wir werden jetzt im Winter zu Weihnachten, Silvester oder Skiurlaub Zeit, werden wir nicht mehr nach Malle fliegen oder nach Gran Canaria, sondern wir fahren in Skiurlaub, dann solltet ihr euch auch im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen, denn auch dort wird es Veränderungen geben aufgrund der sogenannten Energiekrise. Denn es wird alles teurer, die Skipässe, die Gondeln fahren langsamer, es wird kein Flutlicht nachts mehr auf den Skipisten geben. Auch die Sitzheizung am Sessellift wird abgestellt. Auf den Toiletten wird es kein warmes Wasser mehr geben. Und die Frage ist, ob die energieintensiven Schneekanonen noch eingesetzt werden sollen, wenn denn nicht genügend Schnee fällt. Und der Sprecher der Salzburger Seilbahnwirtschaft und Vorstand der Schmittenhöhebahn in Zell am See, Erich Egger, sagt, wir sind von Seiten des Landes aufgefordert worden, mindestens 10% an Energie zu sparen. Das sei vorerst rein freiwillig, aber wenn es knapp wird, sagt er wörtlich, müssen wir unseren Beitrag leisten.
Naja, und jetzt kommt genau der Punkt. Jetzt werden solche Punkte angesprochen, die sich der Normalbürger schon lange gar nicht mehr leisten kann, den Skiurlaub zum Beispiel. Das können ja die meisten gar nicht, weil sie sehen müssen, dass sie als normale Arbeiter oder Arbeitslose oder Unterbezahlte oder Prekärjobinhaber irgendwie ihr Überleben sichern. Und die werden damit natürlich noch hochgepusht nach dem Motto, guck dir mal an, die Reichen, jetzt sollen sie noch keine beleuchtete Piste mehr haben und die brauchen auch keinen beheizten Sitz mehr in einer Skigondel. Das ist natürlich dann auch eine Sache, die auch noch dazugehört zu dieser ganzen Problematik, die wir hier haben. Und das Problem ist, unser gesamtes Wirtschaftssystem ist aufgebaut worden mit Fehlstellungen, aber da gehören alle diese auch Fehlstellungen dazu. Und wenn man jetzt etwas ändern will, dann muss man logischerweise eine Planung haben und dann sukzessive anzufangen, kleine Schräubchen runterzudrehen. Aber hier werden keine Schräubchen mehr runtergedreht in eine Veränderung, sondern hier wird einfach plump abgeschaltet. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Und das führt dann natürlich zum Zusammenbruch der europäischen Ökonomie. Und das ist das genau, was wir gerade erleben.
Und dein Lieblingstrilliardär, naja, Milliardär, der heißt Bill Gates, der bringt die Dinge alle auf den Punkt. Er sagt, diese ganze Veränderung der Welt, die ist einfach notwendig, weil wir unter schwerstem Klimawandel leiden. Und er hat einen Jahresbrief zum Klimawandel veröffentlicht. Und darin formuliert er, dass man alles stilllegen muss, alles auf der ganzen Welt und von vorn anfangen sollte. Also im Prinzip ist es der Great Reset, den Klaus Schwab, ein sicher guter und enger Verbündeter mit Bill Gates, ja schon in seinem Buch, das vor 2 Jahren erschienen ist, vor weit über 2 Jahren, und wo er all das schon angekündigt hat. Der Reset heißt ja auch löschen, auf Null stellen Und im Prinzip bestätigt Herr Gates das, indem er wörtlich sagt, alles stilllegen und von vorn anfangen.
Ja, und das Spannende finde ich, dass es kaum einer mitbekommt von den normalen Bürgern oder eben nur wenige, die überhaupt noch des Denkens mächtig sind und sich nicht dem betreuten Denken unterworfen haben, die medial gesteuert werden. Und genau hier wird deutlich gemacht, Herr Gates braucht sich keine Sorgen machen, dass er irgendwann Hunger leiden wird oder dass er irgendwann kalt mit einem Pullover in seinem Wohnzimmer hocken muss, weil kein Strom mehr da ist. Der nicht. Aber genau diese Menschen, die sich selbst ihren Reichtum aufgebaut haben aufgrund des verfehlten Systems und jetzt diesen Propagandabegriff benutzen, Klimawandel, nicht Umweltschutz allgemein. Es ist nicht nur der Klimawandel, sondern es sind viele Umweltverbrechen, die hier laufen. Und die könnte man dann auch unter dieser Überschrift bringen. Aber man braucht hier ganz klar eine Propagandabegrifflichkeit, mit der man versucht, das System mit Gewalt umzusetzen und zu sagen, alles auf Null setzen, ist nichts anderes als der Great Reset. Und das bedeutet, dass die normalen Menschen dabei mehr oder weniger untergehen sollen. Das ist doch das, was dahinter steht. Und ich wundere mich darüber, wie das einfach noch medial verkauft werden kann. Unglaublich.
Ja, also ich meine, er begründet das alles ja auch hier und sagt, einige Technologien, die wir noch brauchen hier auf der Erde, die seien zu weit entfernt, kosteneffizient zu sein, dass man sie jetzt groß einsetzen könnte. Also er sagt, es gibt schon Lösungen wie das direkte Abscheiden von CO2 und zusätzliche Quellen für erneuerbare Energien. Also er untermauert hier das Programm der Grünen, das von vielen schon ad absurdum geführt wurde, vor allem von Wissenschaftlern, die eben nicht auf der Payroll von solchen grünen Unternehmen oder auch bei Herrn Gates stehen. Und er macht jetzt der Welt Mut, der Bill Gates, und sagt, ich glaube immer noch, dass wir eine Klimakatastrophe vermeiden können. Aber das geht eben nur, wenn wir jetzt viel schneller agieren und alles überall auf den Prüfstand stellen. Und dann macht er deutlich, wer sind eigentlich die großen Umweltsünder? Und dann sagt er, also die Elektrizität ist nur für 27% der Emissionen verantwortlich. Autos würden nur die Hälfte der 16% ausmachen, die dem Verkehrssektor zugeschrieben werden. Die andere Hälfte sind wahrscheinlich Privatjets und so. Und er sagt aber, was sind die schlimmsten? Das sind die Leute in der verarbeitenden Industrie. Und die sind mit einem über 30% Anteil als stärkster Verursacher verantwortlich von Emissionen. Und natürlich nennt er Zement-, Kunststoff- und Stahlindustrie. Nicht umsonst sprechen wir nachher noch über BASF, Andreas. Das heißt, es scheint ein nicht nur Kalkül, es ist ein Plan, dass man sagt, die müssen als erstes vernichtet werden. Und wenn wir darüber reden, dass solche Unternehmen gerade warnen und ums Überleben kämpfen, dann werden die wahrscheinlich gar keine andere Chance haben, als unterzugehen, so wie Bill Gates vor zweieinhalb Jahren angekündigt hat, dass man die Welt impfen wird. Und es ist ihnen gelungen mit über 2/3.
Ja, also mir fehlen einfach die Worte, wenn ich das sehe, mit welch einer Kaltschnäuzigkeit hier diese Dinge auf den Punkt gebracht werden. Er hat ja übrigens nicht einmal in allen Punkten definitiv Unrecht. Das Problem ist, die Menschen, die dafür gesorgt haben, dass er reich geworden sind, die nämlich in der Stahl-, in der Kunststoffindustrie und gearbeitet haben, das sind also, ich denke mal, die vielen Kunststoffe, die alle alleine über Computer im Prinzip verbraucht werden, wo Bill Gates beispielsweise sein Windows-Programm hat dann installieren können und Microsoft darauf baute. Und genau jetzt sind diese Reichen da und das Geldsystem hat ein Übliches getan. Und jetzt werden diejenigen, die geglaubt haben, die vertraut haben, die gearbeitet haben. Und ich will sie jetzt nicht mal als Opfer darstellen. Das soll auch nicht der Fall sein, denn jeder kann selbst denken und sich auch frei entscheiden. Aber das sind jetzt die Menschen, die jetzt hinten runterfallen. Und das ist so ein bisschen auch diese Wechselwirkung, die man jetzt sieht. Viele, viele Menschen, die einfach nur so über ihre medialen Konsum durch die Unterhaltung, wie ich immer sage, unten gehalten werden und überhaupt nicht nachdenken und ihre gesamten Informationen holen dann aus den öffentlich-rechtlichen Sendern oder aus den großen Medienanstalten. Das sind diejenigen, die meistens die Normalen sind und ihrer Arbeit jeden Tag nachgehen, um dann diese Ultrareichen noch reicher zu machen, die ihnen jetzt dafür in den Hintern treten. Ich finde das schon wirklich beeindruckend, denn da kündigt sich eine Wechselwirkung für eine große Masse an, die diese vermeintlichen Verschwörungstheorien mehr oder weniger komplett negieren und sagen, das ist alles dummes Zeug, weil sie eben nicht selbst denken, sondern einfach müde ihren Hintern abend im Sessel haben und glauben alles, was man ihnen durch die Mattscheibe präsentiert. Und da kommt natürlich was auf diese Menschen zu.
Herr Gates macht auch gar keinen Hehl daraus, welche Länder jetzt zur besonderen Verantwortung gezogen werden sollen. Er sagt also, 2/3 stammen der Emissionen stammen von Schwellenländern. China allein sei für 1/4 verantwortlich. Europa und Nordamerika seien auf Kosten massiver Kohlenstoffemissionen zu Wohlstand gekommen und nun sei es sowohl unrealistisch als auch ungerecht, wenn man von anderen Ländern erwarte, auf ein komfortableres Leben zu verzichten, weil sich herausgestellt hat, dass dieser Kohlenstoff das Klima verändert. Kann es jetzt sein, dass, wenn man dem hier genauer zuhört, dass Europa, Nordamerika, China wird es nicht mit sich machen lassen, aber hier die westliche Welt vielleicht jetzt CO2-Reparationen an andere Länder bezahlen muss?
Das steht ja nun im Raum, dass man das jetzt als nächstes anvisiert, Reparationszahlungen an Drittländer. Das Interessante ist jetzt hier dabei, dass hier argumentiert wird, die ganz einfache mathematische Größe der Schadstoffemission, aber sie nicht ins Verhältnis gesetzt wird zur Produktivität. Das fällt dabei nämlich raus. Wenn wir uns mal China angucken, die von mir aus 1/4 der Schadstoffemission, und damit meint man dann auch noch CO2, da könnte man jetzt lange drüber reden, dass man das China zuschreibt, die aber auch den gesamten nordamerikanischen Kontinent mit ihren Waren versorgen, da muss man natürlich einfach mal sehen, dass das auch dagegen gestellt sein muss. Und Europa, übrigens ganz speziell Deutschland, mit ihrer, ich sage mal, modernsten Technik, mit der höchsten Effizienz, übrigens auch was tatsächliche Schadstoffe anbelangt oder eben halt auch den Verlust durch Rohstoffverbrauche, da ist Deutschland nun einmal par excellence ganz oben. Ich denke an die Dieselmotoren, die gebaut wurden. Ich denke da an VW, die kleinen Autos. Das sind Autos gefahren gewesen, die sind mit 4-5 Litern Diesel gefahren und gehörten zu den modernsten der Welt, die am wenigsten Rohstoffe verbraucht haben, am wenigsten Schadstoffe emittiert haben. Aber dann sehe ich mir dagegen meinetwegen den US-amerikanischen Standort an, wo zum Beispiel die Motoren, die eingebaut werden, nehmen wir uns einen Ram oder welche anderen Kisten es da gibt, die fahren wir mit 5,7 Liter V8-Maschinen, 400 PS und die Maschinen sind aus den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts und kaum verändert worden von ihrer Verbrennerkultur. Und wenn man diese pauschal Urteile fällt und dann beispielsweise Deutschland als Vorzeigeland der Dichter und Denker zum Beispiel nicht rausnimmt und der Ingenieurskunst beispielsweise, dann ist das einfach falsch. Und hier sieht man, dass hier ganz klare andere Interessen eine Rolle spielen als die, die vorgegeben werden, auch wenn sie an der einen oder anderen Stelle sogar stimmen mögen.
Danke für diese Einordnung. Wir wechseln das Thema, Andreas. In Russland oder von Russland aus sind in die Richtung Ukraine wieder eine ganze Menge Raketen abgeschossen worden. Es gab in der Ukraine in weiten Teilen des Landes Luftalarm, sagt NTV. Die ukrainische Flugabwehr sei aktiv gewesen, haben die Behörden dort mitgeteilt. In der Hauptstadt Kiew und in vielen anderen Städten sind Explosionen zu hören gewesen. Und eine neue Meldung, die vorhin veröffentlicht wurde, von Express, das ist die britische Express, also eine Mainstream-Zeitung. Da heißt es, dass eine russische Rakete gelandet sei im NATO-freundlichen Moldawien und Befürchtungen über einen dritten Weltkrieg ausgelöst haben.
Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht mitbekommen, dass es so läuft. Aber das kann natürlich sein, dass nach Moldawien da eine solche Bombe dann rübergelaufen ist. Nun muss man dazu wissen, wo liegt Moldawien? Moldawien liegt ja quasi direkt an der ukrainischen Grenze. Und in dem Grenzgebiet direkt dahinter, zwischen Moldawien und der Ukraine, liegt ja nochmal Transnistrien. Das ist dieser schmale Streifen, eine russische Exklave, die sich damals entschieden hat, hat, sich nicht aus der Sowjetunion zu verabschieden, sondern dort ein eigenes Dasein haben, ein sogenanntes de facto Regime, nennt man das kurz. Und Moldawien, muss man eines dazu sagen, die sind sehr NATO-freundlich, die sind auch Rumänien-freundlich und die Ministerpräsidentin oder die Präsidentin von Moldawien hat auch schon mehrfach angekündigt, sich eventuell Rumänien staatlich komplett anzugliedern. Also auch das sind natürlich Dinge. Und wenn wir wissen, dass in Rumänien die NATO, also sprich auch die USA vor allem, gigantische militärische Geräte installiert haben, Fluggeräte, also alle möglichen Kampfjets und so weiter im großen Stil, da würde mich das nicht wundern, wenn das in diese Richtung geht. Und wenn wir wissen, dass die Ostgebiete der Ukrainer unterbrochen werden, zu Transnistrien durch Odessa. Das ist dieses Gebiet, wo eben der große Hafen ist, wo auch das Getreide immer aus der Ukraine rein und rausgeschifft wird. Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, wenn nicht irgendwann jetzt Friedensverhandlungen kommen, dass Russland weitergeht nach Odessa, um auch die Verbindung nach Transnistrien zu bekommen. Und das bedeutet natürlich auch ein Abschneiden der Ukraine vom Schwarzen Meer. Die hätten dann keinen Meereszugang mehr. Also das sind natürlich schon dramatische Dinge, die ich hier gerade sage. Aber wir müssen sehen, dass wir in die Verhandlungen kommen, um diese Dinge zu verhindern.
Also alle sagen ja, die so westlich etwas zu sagen haben, wenn man in Verhandlungen geht, dann rückt der Russe weiter vor nach Odessa. Du meinst, dass durch Friedensverhandlungen so etwas abgewendet werden könnte. Ist es möglich, dass diese Rakete nicht versehentlich dort gelandet ist in Moldawien, sondern dass das ein Warnsignal Russlands sein könnte? Denn man hat jetzt auch angeordnet, dass der russische Botschafter vorgeladen wird in Moldawien, um eine Erklärung abzugeben.
Also das kann ich natürlich nicht beurteilen, einfach weil ich es nicht weiß. Aber es würde eventuell durchaus einer militärischen Strategie entsprechen. Wir haben ja unglaublich viele Vorbilder anderer Kriege in den letzten Jahrzehnten gehabt, wo wir daraus lernen können, wie solche Eindringlinge mit ihren unterlegenen Ländern dann eben halt umgehen. Denken wir an USA in Libyen, denken wir beispielsweise an den Eingriff in den Irak, denken wir an Afghanistan. Und wenn wir aus diesen Kriegsereignissen, die ja durchaus vergleichbar sind, wenn wir da mal versuchen zu erkennen, mit welchen Strategien man da vorgegangen ist, ist es nicht völlig abwegig, dass auch eine solche Bombe da bewusst hingelenkt wurde. Aber das kann man natürlich nicht sagen.
Ja, und währenddessen sind ja gerade auch in Sowjetrepubliken, wie zum Beispiel in den baltischen Republiken, da ist das NATO-Militär aufgelaufen. Seit 2017 ist Litauen zum Beispiel auch Standort des von Deutschland geführten NATO-Gefechtsverbands und soll also dem besseren Schutz des Baltikums dienen, zur Stärkung der NATO-Ostflanke. Also seit 5 Jahren führt die Bundeswehr dort eben auch ihre Übungen durch. Und der Oberstleutnant Marco Maulbecker, der sagte jetzt gerade kürzlich, dass dies ein äußerst wichtiges und notwendiges Signal sei, dass die NATO-Staaten ihre Bündnisverpflichtung ernst nehmen. Und ja, es heißt hier weiter, er wird weiter zitiert mit den Worten, wir stehen solidarisch zusammen und schrecken gemeinsam jede Aggression ab. Sollte das nicht ausreichen, dann sind wir natürlich bereit, Litauen zu verteidigen.
Ja, und hier wird es schon wieder so ein bisschen schwierig, weil ich habe gerade gelesen, dass Putin wiederum ein großes Angebot gemacht hat für eine Friedenskonferenz, um zu versuchen, in einer Besprechung die Zusammenhänge wieder zu regeln. Nun ist das Hauptproblem dabei, dass beide Partner natürlich sich dann auch willentlich zeigen müssen, überhaupt in ein solches Gespräch zu gehen. Und wenn ein solches Angebot kommt, und zwar egal, ob man das nun glaubt oder glaubt, das gehört eben halt zu einer Finte, ganz ehrlich, man sollte es in Anbetracht dieser akuten Gefahr, die man ja mittlerweile vergleicht mit der Kuba-Krise Anfang der 60er Jahre, wo ein Atomkrieg gedroht hatte in den USA, dass man da natürlich auch irgendwann jetzt einsteigt. Ich glaube, es gab viele Jahrzehnte oder Jahre zumindest russischer Versuche auch der gemeinsamen Diskussion, und es gab eben halt nach wie vor eben halt diese Aussagen, die Russland ja anführt, nämlich dieses Herandringen der NATO an seine Außengrenzen und so weiter und so fort. Und all diese Dinge kann man nicht ausschließen in einer Diskussion. Man muss sie besprechen. Und wenn jetzt einer wirklich Frieden will, dann muss er auch eben halt in diese Diskussion reingehen. Aber das Problem ist, es gilt schon fast als Vaterlandsverrat, wenn man alleine solche Dinge fordert. Und ich frage mich immer nur, würden die Politiker genauso entscheiden, wenn ihre Verwandten und ihre Kinder selber vom Tod betroffen wären? Das ist die Frage, die ich mir manchmal einfach stelle. Denn es gibt Menschen, sowohl in Russland, in der Ukraine und sonst wo auf der Welt, die ihre Kinder dann in diesen Krieg schicken müssen, in irgendwelche Stellvertreterkriege, wo alte Menschen dann einen Krieg erklären und junge Menschen ihr Leben verlieren. Das ist das Perfide an dieser ganzen Geschichte.
Ja, und du sagst, du stellst dir die Frage. Ich stelle dir jetzt noch ein paar andere Fragen, und zwar, was das Verhältnis angeht von Russland und den Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen, also die United Nations, die UN, die sollten ja grundsätzlich unparteiisch agieren, und sie sollen vermittelnd aktiv werden, wenn Streitigkeiten zwischen Ländern entstehen. Entscheidend ist dabei natürlich die vielgepriesene Neutralität der UN. Wir erleben aber gerade eine ganz interessante Situation. Am 25. Oktober, also vor 6 Tagen, hat der ständige Vertreter Russlands, Wassily Nebenzia, auf der Sitzung des UN-Sicherheitsrates eine Beschwerde eingereicht der Russischen Föderation. Und es geht dabei um den Artikel 6. des Übereinkommens über biologische Waffen und Toxinwaffen. Es soll dringend überprüft werden, ob und in welchem Zusammenhang biologische Waffenlabors auf ukrainischem Gebiet aktiv sind. In den Medien hört man nichts darüber, außer in den verschwörerischen freien Medien. Und das alles wird ja immer wieder als Fake News dargestellt. Russland meint es aber mit den Vorwürfen offenbar ernst, Andreas. Worum geht's genau?
Naja, es ist schon eine sehr ernste Aussage, und die kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern die gibt es schon länger. Die Russische Föderation hat ja schon seit langem ihre Besorgnis über militärisch-biologische Aktivitäten immer wiederholt. Und dabei spricht sie von einer direkten Unterstützung und Beteiligung des US-Verteidigungsministeriums, also in Laboren, auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetrepubliken. Und das sind schon Aussagen, die ja nicht mal einfach ohne sind, sondern schon gewaltigen Sprengstoffcharakter haben. Und diese verbotenen Aktivitäten sollen laut dem russischen Vertreter der UN unter anderem indirekt über die Defense Threat Reduction Agency des Pentagon, so heißt das, diese Abteilung, und über private Unternehmen durchgeführt werden. Und dies stellt natürlich eine direkte Bedrohung für die biologische Sicherheit der Russischen Föderation dar. So sagte das der UN-Vertreter aus Russland. Was auffällt, ist, dass die Ausführungen zu diesem Vorwurf, die Russland da erhebt, sehr ausführlich und detailliert formuliert sind. Das finde ich immer interessant. Kurz, Russland hat die Einberufung des UN-Sicherheitsrates auf der Grundlage des Artikel 6 des Übereinkommens über das Verbot der biologischen Waffen und Toxinwaffen beantragt. BTWC heißt das, Biological and Toxin Weapons Convention.
Ja, jetzt Frage, gibt es eine Reaktion der Vereinten Nationen auf die Beschwerden? Russland ist ja ständiges Mitglied der Vereinten Nationen, und die Vorwürfe sind keine Kleinigkeit.
Nein, definitiv nicht. Und es gibt ja die bekannten 5 ständigen Mitglieder der UN mit Vetorecht. Das sind die mächtigsten Staaten der Erde. Das sind China, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA. Und diese mächtigen Staaten haben sich dem Übereinkommen über das Verbot von biologischen Waffen ja unterworfen. Und der Vorwurf, dass die USA gegen dieses Rechtsabkommen verstoßen, ist natürlich wirklich gewaltig. Das dürfen wir nicht vergessen. Das russische Verteidigungsministerium hat dabei nach eigenen Angaben in diversen Sitzungen dem UN-Rat detaillierte Ausführungen präsentiert. Das sagen sie. Diese Analysen sollen beweisen, dass die amerikanische und ukrainische Seite die Bestimmungen dieses BTWC nicht einhalten, also dieses Abkommens wegen der biologischen Waffen. Ja, und Russlands UN-Vertreter, dieser Wassily Nebenzia, beschreibt auch eine Konsultationssitzung der UN zu dem Thema. Und die fand am 26. August und am 5. bis zum 9. September 2022 statt. Nicht ganz neu also. Und allein, dass dieses Treffen ja stattfand, das bestätigt natürlich auch eine Relevanz dieses angesprochenen Problems, das ja nicht nur Russland, sondern die gesamte Weltgemeinschaft betrifft. Wenn zum Beispiel in der Nähe irgendwo in Europa schwere biologische Waffen liegen, finde ich, ist das schon interessant auch für die gesamte Welt und nicht nur für Russland oder für USA und auch für Ukraine. Russland zeigt sich allerdings enttäuscht über die Ergebnisse dieses Meinungsaustauschs. Das war natürlich auch nicht anders zu erwarten aus meiner Sicht zwischen den Teilnehmerstaaten, da die meisten vorgebrachten russischen Behauptungen aus ihrer Sicht schlicht unbeantwortet geblieben sind. Ja, nun bekräftigt die Russische Föderation die Forderung nach der Beantwortung dieser offenen Fragen ganz nachdrücklich in einer formellen Nachfrage.
Es klingt ja ein bisschen so, dass Russland den Vereinten Nationen die Vorwürfe unterstellt, dass die Partei nehmen. Was sind es denn für konkrete Fragen?
Also wenn die UN unabhängig sein will, zumindest gibt sie das ja vor, dann sollte sie sich auch einem Fremdvergleich stellen. Also für mich stellt sich jetzt mal die Frage, wie würde die UN wohl reagieren, wenn USA die Befürchtung hätten, dass Russland zum Beispiel biologische Waffenlabore in Mexiko oder in Kuba betreiben würde? Das wäre der Fremdvergleich. Also konkret, Russland spricht von einem Abkommen aus dem Jahre 2005 zwischen dem US-Verteidigungsministerium und dem Gesundheitsministerium der Ukraine. Und da geht es um die Zusammenarbeit im Bereich der Verhütung einer Verbreitung von Technologien, die für die Entwicklung biologischer Waffen verwendet werden könnten. Und der Artikel 4 dieses Abkommens sieht vor, dass alle Krankheitserreger ausschließlich in US-Labors gelagert werden und dass die in der Ukraine gesammelten Proben aller Stämme zur Überwachung von Infektionskrankheiten an die Vereinigten Staaten übermittelt werden müssen.
Also Andreas, das klingt mir sehr nach Verschwörungstheorie, denn man muss ja jetzt auch nicht alles, was Russland offiziell als Statement herausgibt, so nehmen, als ob es die reine Wahrheit wäre, genauso wie von der Gegenseite man vorsichtig sein muss bei der Begutachtung der Aussagen. Also dieser Streit, dass in der Ukraine die Labors von den USA beeinflusst sein sollen, der währt ja schon relativ lange. Und die USA und die Ukraine haben, und das sagen die Russen, ein Abkommen zur Erforschung biologischer Waffen. Aber das soll unter US-Führung laufen. Und wie gesagt, der Vorwurf ist nicht neu, denn das Ganze geht ja schon über viele Jahre.
Ja, und der akute russische Vorwurf lautet, und ich meine, natürlich ist das eine Aussage, es geht um die Überprüfung. Nicht darüber, dass wir sagen, das wäre so oder dass das jemand übernimmt. Ich frage mich nur, warum das medial nirgendwo auftaucht. Denn der Vorwurf lautet, dass die eigentlichen Empfänger der eventuellen hochgefährlichen Mittel aus dieser Laboratorien des ukrainischen Verteidigungsministeriums in Kiew, Lvov heißt das, glaube ich, Odessa und Charkow sind. Also nicht auf US-amerikanischem Boden sich diese Labore befinden. Und bis 2020 wurde die Zahl der ukrainischen Labore, die also an den von Pentagon über die DTRA und Black Veatch Special Projects Corp, so heißt das, finanzierten Arbeiten beteiligt sind, also amerikanische Unternehmen, da wurden diese Labore in der Ukraine auf 30 Stück erhöht. Und das soll aus entsprechenden Registrierungskarteien auch hervorgehen. Das sind schon ziemlich konkrete Angaben, die ja nur überprüft werden sollen. Dann folgen ausführlich konkrete Darstellungen mit der Namensnennung der beteiligten US-Administrationen. Und einem Dokument zufolge soll zum Beispiel ein ukrainisches Institut über 422 Cholera- und 32 Anthrax-Lagerbestände verfügen. Das sind ja schon gewaltige Aussagen oder Vorwürfe. Auch geht es in einem Punkt über angebliche Dokumentationen, zum Beispiel um ein Projekt zur Untersuchung der Möglichkeit der Verbreitung gefährlicher Infektionen durch Zugvögel oder durch Fledermäuse. Also das sind die Dinge, die hier im Raum stehen als Vorwurf. Und darüber hinaus wollen die Streitkräfte der Russischen Föderation am 9. März 2022 auf dem Gebiet der Region Kherson drei unbemannte Luftfahrzeuge entdeckt haben, die mit 30 Liter Behältern und Geräten ausgestattet waren, die zum Versprühen von Bioagenzien verwendet werden können. Also jetzt sind das alles Aussagen und Vorwürfe. Es geht ja nur darum, dass darüber berichtet werden muss, auch wenn es Propaganda wäre oder ist.
Naja, es klingt verschwörerisch. Auf der anderen Seite, wenn man sich vorstellt, dass das der Wahrheit entsprechen würde, dann könnte man wirklich in Sorge geraten, denn das sind ja Biowaffen, die völlig unkontrollierbar eingesetzt werden könnten. Es klingt, was du jetzt gerade hier vorgetragen hast, richtig konkret, was dieser russische Repräsentant da bei den Vereinten Nationen vorbringt. Die Frage ist, was machen die UN jetzt? Es scheint ja im Moment sich wenig zu bewegen.
Naja, die Reaktion wird im Vorfeld durch die westlichen Medien ziemlich schlagkräftig erstmal verbreitet. Und die Pauschalaussage ist, Russland schlägt falschen Alarm, verbreitet Desinformation und führt die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates in die Irre. Lenkt also den Rat von der Erörterung wichtigerer Fragen ab. Das ist natürlich auch schon eine ziemlich pauschale Abwehr. Und Russland beklagt, dass all diese Aussagen und Dokumentationen nicht das kleinste bisschen Aufmerksamkeit verdienen würden, dass die UN sich das überhaupt wirklich anguckt. Das ist das, was sie beklagen. Und ein Vertreter unter anderem, das sagen die Russen, unter anderem des Vereinigten Königreichs, hat wohl mitgeteilt, dass alle Fragen geprüft und die russischen Behauptungen zurückgewiesen wurden. Es wird also versucht, die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine im biologischen Bereich als rein friedlicher Natur einzuordnen. Das ist die West-Reaktion. Wenn es aber rein friedlich ist, dann stellt sich doch die Frage, warum die Militärbehörde Pentagon und ihren zahlreichen Auftragsnehmer da involviert sind, wenn es sich um diese reine friedliche Zusammenarbeit handelt. Das sind schon Fragen. Was mich hier stört dabei ist, dass keine mediale Aufarbeitung stattfindet. Wenn das jetzt eine Propaganda ist, sein sollte, sich herausstellen würde, dann wäre das doch auch ideal für den Westen, dieses Ding zu nutzen. Guck mal, was sie jetzt wieder behaupten. Es findet einfach irgendwie etwas nicht statt und das macht mich nachdenklich.
Ja, vor allem, weil die Quelle dieser Informationen nicht irgendein Portal der russischen Medien ist, sondern es ist die offizielle Seite Russlands bei den Vereinten Nationen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es hier um Aussagen eines der lediglich 5 ständigen Mitglieder der Vereinten Nationen handelt, die hier unfassbare Vorwürfe in den Raum stellen, sehe ich das ähnlich wie du, dann wäre zumindest eine Aufarbeitung offiziell in den Medien nicht nur wünschenswert, sondern notwendig.
Ja, das halte ich sogar für dringend erforderlich, weil ja die ganzen europäischen Bürger ja unmittelbar auch davon betroffen wären, wenn es denn stimmen würde. Und nochmal, es geht um eine Überprüfung. Eine Anklage ist keine Verurteilung. Auch das ist ganz wichtig. Aber wenn solche Anklagepunkte auf einem 300 Seiten langen Papier dargestellt werden, dann sollte man erwarten, dass so etwas überprüft wird.
Ja, und damit, ihr Lieben, sind wir bei unserem heutigen Ende des Podcasts angekommen. Wir werden gleich einen weiteren Sonderpodcast aufnehmen, weil es geht um das Schicksal eines der größten Industrieproduktionswerke in Deutschland mit Anschluss an die ganze Welt. Es geht um BASF und wie jetzt Kräfte daran arbeiten, dieses Werk auch zu zerstören. Andreas, vielen Dank.
Ja, vielen Dank dir auch und euch alles Liebe und bis dann zum Sonderpodcast.